Just quite quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdrutschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackl-Schorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Herrschaften, die Big Show 736, Sportradio 360. Bevor wir loslegen, der sachdienliche Hinweis wieder. Also, wer unseren Feed abonniert hat oder beziehungsweise uns irgendwo abonniert hat, Sportradio 360, was ich natürlich nur dringend anraten kann, darf und muss, der möge bitte, wenn er sich auch für Musikradio 360 interessiert, was ich auch dringend anrate, der möge bitte entweder die Show von Andreas auf unserer Website hören oder aber noch besser, ich habe den Link eh schon gepostet, sucht ihn beim Podcatcher eures Vertrauens. Er ist zu finden und der Andreas hat jetzt seinen eigenen Feed. Ich habe das eh schon gepostet, auch die Seite. Aber schaut auf unserer Website, dann zeige ich euch, also da ist auch der Link, wo man die Show anschauen kann. So, heute, einfach weil es so viel geworden ist, weil es wieder deutlich, deutlich mehr als 3 Stunden geworden sind. Heute sogar haben wir sie aufgeteilt, der guten Qualität wegen, nochmal zur Wiederholung, die Big Show aufgeteilt in insgesamt 4 Teile, die wieder dann unterteilt sind in kleinere Teile. Wir beginnen mit Fußball, mit Thomas Wagner, mit Christian Bernhard und mit Martin Konrad. Und aufgrund technischer Probleme verlieren wir Mitte des zweiten Segments dann irgendwann den Christian. Aber es geht zunächst natürlich um Österreich, es geht danach um Italien und ein kleines bisschen auch um Deutschland. Und weil, pass auf, da habe ich was ganz Fantastisches gemacht diesmal, da lobe ich mich gleich selbst, weil wir mit Heiko über, oder ich mit Heiko über Curaçao gesprochen habe, schmeißen wir das einfach noch in den ersten Teil mit rein. Ist das verrückt? Also, Wagner, Konrad, Bernhard, Olderb, alles im ersten Teil, aufgesplittet in 3 Teile. Dann geht's weiter, 2. großer Teil mit Sven Heist, der war in Glasgow, um die Schotten 4-2 gewinnen zu sehen gegen Dänemark. So legen wir los. Danach endlich mal wieder ein prominenter Gast, nämlich die Biathlon-Weltmeisterin von 2021, Lisa Hauser. Ein wirklich, wirklich sehr nettes Gespräch, eine unheimlich nette Person. Die Lisa, der man möglicherweise, also ich bin ja beim Joggen entgegengekommen, und die Lisa meint, naja, wenn man langläuft im Winter, könnte man ja auch begegnen. Kann ich nur dringend empfehlen, außer natürlich, man möchte ihr Tempo laufen, das wird man nicht schaffen. Also die Lisa im 2. Teil. Und den schließt dann ab, weil wir schon im Winter sind, der Skisportteil mit Tom Heberlein und mit Lukas Zara. Bam. So, der 3. große Teil beginnt mit dem Boxen, beziehungsweise mit dem Kampfsport, mit Tobi Drews, bisschen Boxen, dann auch Octagon 80, was ja am Wochenende in München stattfindet, gefolgt Motorsport, Eddie Mielke und Stefan De Voice Heinrich und dann noch die Formel 1 mit De Voice und mit Stefan Ehlen. Und der letzte Teil, das ist dann unser fast rein amerikanischer Teil. Damit zunächst die NBA mit Sepp Dumitru, dem NBA-Chefkoch. Danach Renners NFL Rundown mit all dem, was wichtig war, sein wird und muss. Und danach The Remains of the Week. Was haben wir versäumt? Und hinten raus mit Marcel Meinert und mit Klaus Bellstedt der Tennisteil. Ah ja, und da sprechen wir nur über den Davis Cup und über den Billie Jean King Cup. Nicht so sehr über die ATP Finals. Also auf geht's. Herrschaften, die Big Show 736, Sportradio 360, ist jetzt da im Österreich-Trikot gekauft. 2016, Marko Arnautović, damals noch jung, damals war auch schon nicht mehr jung, aber noch ein bisschen frischer. Und darum soll es auch gehen, in einer fantastischen Runde. Wir begrüßen in Köln, ich glaube, der Deutsche, der Österreich am meisten liebt. Mittlerweile auch aus privaten Gründen. Guten Morgen, lieber Thomas Wagner.
Naja, gut, also schon länger aus privaten Gründen. Felix Austria, ich würde jetzt gerne singen, I am from Austria. Herzlichen Glückwunsch in die Runde.
Danke. Christian Bernhard von der SZ, ich weiß nicht, ob du die annehmen magst. Also wir nehmen Südtirol spätestens seit Janik Sinner natürlich zu Österreich dazu.
Ja, das macht Sinn aus österreichischer Sicht, absolut. Ja, ich habe mich auch gefreut, um es kurz zu machen.
Guten Morgen. Und dann ist der Martin Konrad on short notice auch dazugekommen. Letzte Woche, Martin, hatte ich große Bedenken. Die Bedenken waren absolut berechtigt. Sind wir erleichtert oder bist du erleichtert? War es dir dann wurscht oder darf man richtig happy sein?
Also, ich würde Ersteres nehmen. Erleichtert. Guten Morgen.
Erleichtert.
Denn am Ende zählt ja nur, ob man dabei ist oder nicht. Also Ende gut, alles gut. Wie ist ja dann kein Thema nächsten Sommer bei der Weltmeisterschaft. Aber Fakt ist, es war dann doch nicht so die gesamte Qualifikation, wo man sagen kann, in dieser Gruppe ist man ohne Probleme geblieben.
Ja, das einzige Problem, zwei problemlose Spiele gegen San Marino, die nicht zählen dürfen. Wir kommen natürlich auch zu den Italienern, Christian, überhaupt keine Frage, aber Thomas, du hast es wohlwollend betrachtet. Du sagst, hast mir vorhin auch gesagt, du magst die Bosnien ja auch. Mein Eindruck war, also Erleichterung ist auch meine erste Emotion gewesen. Österreich hat sich da jetzt zu dieser WM geschleppt. Wie hast du das gesehen? Als wohlwollender Beobachter.
Naja, das finde ich jetzt mal wieder so typisch für dich einfach. Einfach erstmal das Negative rausgeben. Also ich glaube, du hast in dieser Gruppe ein Spiel verloren in Rumänien in der Nachspielzeit und du hast unter der Nervenbelastung zu Hause ein Unentschieden gespielt, das ja vom Spielverlauf auch verdient war. Also Österreich war ja schon die bessere Mannschaft. Du hast in Bosnien gewonnen. Ich finde, das ist völlig okay. Und ich finde, aus meiner Sicht wichtig, dass ihr endlich mal ein entscheidendes Spiel gewonnen habt. Weil wenn ich mich daran erinnere, an Island 2016 oder an das Türkei-Spiel bei der letzten EM, wo immer diese entscheidenden Spiele verloren wurden, ich glaube, das hätte jetzt wirklich ein Trauma ausgelöst, wenn du das Ding noch verspielt hättest. Und ich glaube, das ist wichtig für Rangnick, das ist wichtig für die Mannschaft, für den Glauben daran, weil die Mannschaft ja jetzt auch gefühlt in der Konstellation nicht mehr so lange zusammenspielen wird. Da sind ja schon einige Leistungsträger auch in die Jahre ein bisschen gekommen. Also wenn ein Ausrufezeichen her soll, und das wäre wahrscheinlich so ein Achtelfinale bei der WM, dann bitte jetzt.
Christian, du wohnst ja in München, aber trotzdem der Eindruck des Italieners über die Österreicher, bitte.
Ja, ich gehe da voll mit Martin mit. Also das ist mir manchmal auch medial, ich finde das ein bisschen komisch. Also eine Qualifikation bedeutet ja, das ist ein Turnier, um sich zu qualifizieren. Und entweder das schafft man oder man schafft man es nicht. Und die Österreicher haben es geschafft. So, sogar im ersten Durchgang quasi. Wir kommen danach zu anderen Teams, die es eben noch nicht im ersten Durchgang geschafft haben. Also klar kann man da jetzt, kann man einzelne Spiele durchgehen und sicherlich, aber ich würde auch sagen, es gibt auch andere große Nationen in Europa, die sind da auch nicht durchspaziert. Also finde so, Quali ist durch, du bist qualifiziert, jetzt kannst du dich seit, wann war es, Mittwochabend aus österreichischer Sicht, kannst du alles Richtung Juni im Kopf angehen, die Planungen angehen. Ja, und dann unterhalten wir uns kurz vor Juni, wie da der Stand ist, weil das ist ja auch das Nächste. Egal, wie du jetzt in Form bist, es zählt ja, wie du dann im Juni in Form bist. Und dementsprechend würde ich sagen, Aufgabe erfüllt und dann kann man sich freuen, um im Juni da das große Projekt zu starten.
Martin, was mir ein bisschen Sorgen macht und ich bin jetzt schon wieder... Ich bin schon wieder nicht mehr so gut gelaunt wie vor.
Du bist ein Österreicher, ein typischer.
Passt. Ja, das ist wirklich so. Aber wenn ich schaue...
Ja, kleiner Einspruch, also er trinkt ja keinen Alkohol. Ich kenne sonst keinen Österreicher, der keinen Alkohol trinkt.
Das stimmt allerdings. Etwas falsch gelaufen.
Ich sehe halt, und das ist so wichtig für diese Mannschaft, wie Thomas sagt, solange wir die nicht mehr miteinander spielen. Ich finde es extrem toll, weil ich David Alaba, ohne ihn persönlich zu kennen, aber... Ich finde das toll, dass der mal bei einer WM spielen darf. Alle anderen sind mir relativ wurscht, aber für Alaba finde ich das toll. Aber wenn ich schaue, es ist niemand, weil diese Generation, es kommt kein einziger Fußballspieler offensiv. Leopold Querfeld ist der einzige, der mir einfällt, wo ich sage, okay, da könnte vielleicht mal jemand was werden, aber es kommt nichts nach, egal wie die U17 spielt, Martin. Oder wen übersehe ich da, einen Jungen mit Andi Herzog zu vergleichen, immer schwierig, aber wir mussten uns jetzt qualifizieren, weil wir in den nächsten 10 Jahren keine gescheite Nationalmannschaften haben werden.
Ja, wieso? Es ist ja nicht vorbei. Also Christoph Baumgartner, nur um einen zu nennen, der vielleicht offensiv durchaus hohe Qualität hat, der ist ja nächsten Sommer oder nächsten Herbst noch nicht in Fußballpension. Also ja, Arnautovic, Alaba, möglicherweise, ich weiß nicht, wie es bei Sabitzer und Gregoric, die sind dann halt 32, also eigentlich auch noch kein Alter. Es gibt 2, 3 Spieler, wo man davon ausgehen kann, dass die ihre Karriere danach nicht nur beenden, vielleicht auch tatsächlich in der Nationalmannschaft nicht mehr spielen. Aber es gibt noch viele Spieler, die in der kommenden Saison oder in der kommenden Endrunde und dann auch noch für 2028 und 2030 ein Thema sind. Also ich würde sagen, es ist ein fließender Übergang. Dass das jetzt eine goldene, unter Anführungszeichen, für Österreich goldene Generation ist, das wissen wir seit Jahren. Deshalb auch die Qualifikation für die beiden letzten Europameisterschaften, die ja im Unterschied zur WM ja auch etwas einfacher ist, die Qualifikation, weil es ja nur 16 Plätze dieses Mal gegeben hat, oder was heißt nur erstmal 16 Plätze, weil es ja auch 48 Mannschaften gibt bei der Weltmeisterschaft. Das heißt, es haben schon viele Faktoren auch mitgespielt, dass es möglich war. Aber ich sehe das jetzt nicht so. Fußball ist ein Tagessport, das wissen gerade die Vereinsmannschaften. Du kannst nicht gezielt darauf ewig aufbauen. Also ich bin mir da 100%ig sicher, dass es auch wieder in Zukunft Qualität geben wird. In welcher Form? Dass es vielleicht keinen Ausnahmespieler wie Alaba gibt, der erfolgreichste österreichische Fußballspieler aller Zeiten mit knapp 40 Titeln. Das ist ja ohnehin klar.
Thomas, der deutsche Beitrag ist Ralf Rangnick, der immer gern aneckt, aber eigentlich, wo er hingekommen ist, vielleicht bei Manchester United weniger, aber eigentlich immer, wo er hingekommen ist, Erfolg gehabt hat. Wie hoch schätzt du seinen Beitrag ein? Weil wenn Martin sagt, Österreich hat sich zweimal für die EM qualifiziert, Franco Foda hat das auch geschafft, aber irgendwie hat der Fußball unter Franco Foda weniger Spaß gemacht als unter Ralf Rangnick.
Ist auch ein Deutscher im Übrigen.
Ich weiß. Na, er ist ein Grazer. Mittlerweile ist er Grazer, der Franco, glaube ich.
Ja, die Geschichte von Franco Fodas Länderspieldebüt im Maracana mit dem Stadionsprecher, die wärmen wir jetzt nicht wieder auf. Ne? Ich finde, dass Rangnick überall, wo er hinkommt, eine klare Linie hat. Er kann Leute hinter sich vereinen. Ich weiß es nicht, ich sehe ja nicht so viele Länderspiele in voller Länge, wie ihr das tut. Ich finde, dass er, als er gekommen ist, so der typische Rangnick-Stil da war mit RB-Note und sowas. Das hat sich ja, glaube ich, ein kleines bisschen geändert. Ich glaube auch, dass Rangnick selber vielleicht auch überlegt, dass man diesen Vollgas-Fußball ja auch nicht immer von den Vereins in die Nationalmannschaft übertragen kann. Foda kommt mir eh zu schlecht weg in der Bewertung. Ich meine, ihr seid ein lustiges Volk, ihr seid ein großes Volk, aber ihr habt 9 Millionen Einwohner. Also das ist jetzt auch nicht immer so gesagt, dass ihr direkt in der obersten Etage mitspielt. Ich würde mir jetzt einfach nur wünschen, dass es jetzt auch mal ein Ausrufezeichen bei einem Turnier gibt, also wo du dann wirklich nicht sagst, letztes Jahr war ich völlig begeistert in der Vorrunde und dass ihr gegen die Türkei gescheitert seid, das kann ich heute noch nicht so ganz nachvollziehen, dieses Spiel, auch wie man da reingegangen ist. Ich glaube, dass das Wichtigste sein wird, mit einem gewissen Selbstvertrauen, mit einer Selbstverständlichkeit in die Gruppe zu gehen. Ich glaube, ihr seid im dritten Topf. Also da musst du ja weiterkommen ins 16. Finale. Und nicht am Ende so sagen, okay, auf der einen Seite die außer überbordernde Erwartungshaltung der Fans, aber wir selber sind uns gar nicht so sicher. Also, du bist qualifiziert, das haben die Kollegen gerade gesagt, darum geht's, du brauchst eine gute Tagesform und ich glaube, dass Rangnick schon jemand ist, der auch vielleicht aus Dingen aus der Europameisterschaft gelernt hat. Und dieses Turnier wird ja eh Wahnsinn mit 4 Zeitzonen, wo du da alle überall rumfliegen musst. Da musst du auch eine gute Vorarbeit leisten in Sachen Orga, in Sachen Camp und was weiß ich nicht alles.
Ich wollte nur 2 Ergänzungen machen. Das erste ist, Franco Fodovic ist Teamchef in Kosovo und erstmal in der Geschichte des Kosovo, und gut, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass es diese Nationalmannschaft gibt, ist diese Mannschaft Zweiter geworden. Ist also im Playoff und zwar vor Schweden, vor Slowenien und nur knapp hinter der Schweiz. So viel zu diesem Thema. Sind ja auch viele Spiele übrigens dabei, wie Österreich aus der deutschen Bundesliga. Also insofern ist Deutschland ja in Österreich sehr, sehr intensiv vorhanden, was das Fußballerische betrifft. Und das Zweite ist, was Rangnick angeht. Genau das, was der Thomas auch gesagt hat, man hat gesehen gegen, und ist auch nichts Neues, gegen Mannschaften, die kompakt stehen, tut sich die Österreicher besonders schwer, übrigens auch andere Nationen. Das heißt, es ist auch ganz, finde ich, entscheidend, die Auslosung dann in 2 Wochen, welche Gegner du hast. Ja, also wenn, ich sage mal, wenn Österreich gegen unter Anführungszeichen prominentere Mannschaften spielt, sehe ich sogar mehr Möglichkeiten mit dem intensiven Spiel, wenn sich Räume ergeben, wenn der Gegner den Ball hat. Also wenn du ihn dann spielst gegen, ich sage es einmal, Curaçao oder Usbekistan, wo man davon ausgehen kann, das wird dann wahrscheinlich eher so sein, dass Österreich eher den Ball hat. Und dann sieht man eben, wie gegen Bosnien, wie gegen Zypern, das ist dann verdammt schwierig.
Christian, welche Mannschaft europaweit tut sich denn aber einigermaßen leicht? Nicht leicht, aber welche Mannschaft in Europa kann überhaupt gegen tiefstehende Gegner spielen? Selbst die Spanier, die ich ja feiere bei jeder Gelegenheit, aber das hat ja José Mourinho mit Inter Mailand 2010, glaube ich, schon gezeigt. Wenn du hinten den Bus parkst und das mit guten Spielern machst, dann wird es verdammt schwierig. Also hinten reinstellen, da will ich jetzt ausnahmsweise mal nicht so kritisch mit den Österreichern sein.
Also ich finde, die Spanier haben schon gezeigt die letzten Jahre, dass die das, glaube ich, können. Also wenn ich mir jemand aussuchen müsste gegen einen tiefstehenden Gegner, da würde ich da auf jeden Fall die Spanier nehmen. Aber ansonsten, ja, können wir jetzt hier die Liste durchgehen. Es gibt viele große europäische Mannschaften, die sich da schwer tun. Ich glaube, die Engländer haben auch so gut wie nichts liegen lassen, punktemäßig, aber haben jetzt auch nicht immer, weiß Gott, wie brilliert gegen vermeintlich kleinere. Dementsprechend ist das, glaube ich, mittlerweile so eine der größten Challenges. Vor allen Dingen finde ich in der Nationalmannschaft, weil im Clubbetrieb kannst du ja wirklich, wenn du täglich mit deiner Mannschaft arbeitest, dann kannst du da wirklich auch, sage ich mal, Optionen, Systeme implementieren, die gerade dafür ausgelegt sind, auch tiefe Gegner zu knacken. Aber Nationalmannschaft, du kriegst deine Spieler alle 3 Monate, womöglich sind dann 1, 2 gerade nicht dabei, dann ist es halt einfach viel schwieriger, Automatismen einzuarbeiten. Und ich würde sagen, viele vermeintlich kleinere haben halt mittlerweile auch gerade ihr Defensivniveau in den letzten Jahren deutlich angehoben. Und ja, dann ist es halt nicht mehr so leicht, so was zu knacken, was zwar vielleicht auf dem Papier leicht klingt, aber in der Realität nicht so ist.
Da bin ich übrigens vollkommen bei Christian. Vom Fitnesslevel, vom Defensivverbund hast du keine Kleinen mehr. Die können sich alle, also ich meine Luxemburg, erste Halbzeit, eigentlich besser als Deutschland. Dann der zweite Punkt, wenn Nationaltrainer versuchen, wie Vereinstrainer zu arbeiten. Ich glaube, das ist manchmal auch das Problem bei Julian Nagelsmann. Der versucht dann eine Idee zu haben. Das ist aber gar nicht möglich in 3 Trainingseinheiten. Und das Letzte, ich sehe Spanien und Portugal als outstanding im Bespielen eines Defensivblocks. Ich sehe Frankreich, die selber relativ abwartend spielen, aber mit ihrer individuellen Klasse was machen. Und ich sehe England, wenn Thomas Tuchel es schafft, dass diese Mannschaft einigermaßen fit und mit guter Atmosphäre im Team dahin kommt. Die spielen zwar nicht so tiki-taka wie die Südeuropäer, aber die haben so viel individuelle Klasse. Also die 4 Mannschaften sehe ich in Europa schon deutlich über dem Rest, muss
ich
sagen.
Und ich sehe Norwegen als absolut gefährlichen Außenseiter.
Die sind nicht so schlecht, ja.
Ja, Norbing, dieses, im Nachhinein muss man ja sagen, dieses Freak 1:5 damals in Linz gegen Österreich, wo wirklich jeder Ball von Österreich reingerollt ist, da ist viel zusammengekommen. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu den Italienern kommen, bevor wir eine kleine Pause machen. Aber Martin, was mir halt bei Bosnien aufgefallen ist, da waren doch mehrere Spieler drinnen, die sehr gut auch für Österreich hätten spielen können. Und das sind ja nicht die einzigen Kandidaten, die sich dann dafür entscheiden, in Österreich fußballerisch sozialisiert, vielleicht sogar hier geboren, und spielen dann aber nicht für Österreich. Jetzt muss ich sagen, wenn mein Sohn die Wahl gehabt hätte, er hätte wahrscheinlich auch für Österreich gespielt, obwohl er in Deutschland geboren ist. Aber ist das einfach normal, dass man sich dann vielleicht an der Nation seiner Eltern orientiert? Ist das schade? Ist das ein Versäumnis vom ÖFB?
Erstens, dein Sohn hätte vielleicht dann auch für Deutschland gespielt, wenn er eine Anfrage vom Deutschen Fußballbund gehabt hätte. Also ich glaube, und das hört man ja überall heraus, viele lassen sich's ja auch offen. Bestes Beispiel ist Paul Wanner, ja. Der lässt sich natürlich offen, weil er mit Deutschland vielleicht eine Möglichkeit hätte. Aber wenn sie nicht kommt, wird er sich überlegen, ob er nicht doch lieber ein paar Länderspiele haben will insgesamt in seiner Karriere. Und dann wird er sich für Österreich entscheiden. Und so ist es genauso bei Bosnien, übrigens auch beim Kosovo. Es ist natürlich mittlerweile alles in Europa ein bisschen fluide und dadurch gibt es auch viele Möglichkeiten für diese Spieler und die FIFA lässt es ja auch zu. Du kannst ja auch tatsächlich bis zu deinem 21. Lebensjahr, wenn ich jetzt noch richtig informiert bin, du kannst sogar A-Länderspiele haben, 1 oder 2, und du kannst trotzdem noch bis zu deinem 21. Lebensjahr deine Meinung ändern und für ein anderes Team spielen. Also ich würde mal sagen, das ist sehr individuell und da geht es vor allem auch wie bei einer Vereinsentscheidung um die Möglichkeit, international im Einsatz zu sein und zum Beispiel Karic bei Bosnien, nur um ein Beispiel zu nehmen, oder Malic, die in Österreich aufgewachsen sind, die beim SK Sturm spielen, die auch wie Karic in der U21, also in der Nachwuchsnationalmannschaft gespielt haben. die haben von Österreich, vom ÖFB nie die Einladung bekommen, aber vom bosnischen Team schon. Und zu guter Letzt ist ja nicht so, dass in Österreich nicht auch Spieler sind, die auch woanders hätten spielen können. Beginnend bei Alaba, beginnend bei Arnautovic, sogar noch Dragovic, Bene, und jetzt könnt ihr wahrscheinlich, wenn ich überlege, noch ein paar heraussuchen. Floruz, rumänischer Stürmer, könnte ich sagen, spielt aber für Österreich. Also es ist ja nicht so, dass in Österreich keine Spieler sind, die sich auch anders hätten entscheiden.
Ich kann dazu nur sagen, bei mir läuft die Prüfung, ob ich für den ÖFB denn berichten darf von der WM. Wir gucken noch, ob ich irgendwelche Vorfahren habe.
Ja, irgendeine Großmutter werden wir schon finden von dir, Thomas. Irgendeine verwandte Linie. So, kurze Pause in der Big Show 736 und dann kümmern wir uns um unsere südlichen Nachbarn. Und mit uns meine ich Martin Konrad und mich. Der Martin ist ja auch ein halber Italiener, im Geiste zumindest.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 736 mit Martin Konrad, mit Thomas Wagen und mit Christian Bernhard. Christian, take it away, please. Liegt vieles im Argen oder, wenn Martin jetzt Norwegen schon als gefährlichen Außenseiter mindestens für die WM 2026 uns gerade präsentiert hat, ist das einfach Schicksal, dass Italien an einer sehr starken Mannschaft gescheitert ist und dennoch stark genug sein sollte, in diesen wirklich furchtbaren Playoffs, die jetzt dann kommen, die Qualifikation zu schaffen?
Also ich würde auch da mit den Fakten mal anfangen. Also ja, die Gemengelage so um Italien ist ja so ungefähr Weltuntergang, ist mir klar, medial. Aber fangen wir mal so an. Erstens ist die Qualifikation noch nicht vorbei. Also die Italiener haben jetzt halt noch eine zweite Chance. Und zweitens sind sie an einem Gegner gescheitert, weil genau wie Martin hätte ich auch damit begonnen. Ich glaube, die Norweger unterschätzen ein paar Leute. Also nur weil die Norweger bis vor ein paar Jahren keine große Rolle gespielt haben, bedeutet das nicht, dass die jetzt eine Mischung gefunden haben, die sehr spannend ist, sage ich mal. Hm. Und um es kurz zu machen, die Norweger waren einfach besser in der Quali, braucht man gar nicht drum rumreden als Italiener. Aber ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass ein paar andere große Namen in der Gruppe vielleicht dasselbe Schicksal erlitten hätte, weil die Italiener haben im Prinzip mit der Auftaktniederlage in Norwegen im ersten Gruppenspiel war das Ding durch, weil die Norweger danach, das sind eine Mannschaft mit dieser Offensivwucht, die schenken halt den Kleineren dann 5, 6, 7 Stück ein und damit bist du mit der Tordifferenzregel raus aus der Nummer, weil es sollte dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß nicht, ich habe so manchmal, wenn ich die Berichterstattung in Deutschland verfolgt habe, da waren immer die Schlagzeilen, Norwegen schlägt Italien und deswegen muss Italien ins Playoff. Nee, die Italiener hätten dieses Spiel in San Siro auch 5-0 gewinnen können und wären genauso ins Playoff gekommen.
Genau. 9-0, ne?
9-0 gewinnen müssen. Und darüber, glaube ich, sind wir uns ja einig, dass das jetzt nicht realistisch war.
Na, also hätte Österreich als Top 2 Norwegen bekommen, dann würden wir jetzt genauso reden wie wir Italien. Hundertprozentig.
Ich würde sagen, nicht nur Österreich. Ich habe da auch noch ein paar andere Kandidaten im Blick, die in der Gruppe große Probleme gehabt hätten. Aber jetzt weg davon, ist ja egal. Also nochmal, Norwegen total verdient, das Ding gewonnen. Also die Quali gewonnen, die Gruppe gewonnen. Das italienische Problem ist jetzt logischerweise, die Italiener Gattuso und alle haben gehofft, du holst dir jetzt in diesem Norwegen-Spiel halt ein gutes Gefühl für die Playoffs. Dir war klar, du kannst die direkte Quali nicht mehr schaffen, aber du holst dir halt im Idealfall ein gutes Gefühl. Und das ist logisch komplett in die Hose gegangen und vor allen Dingen die Art und Weise, weil sie haben in der ersten Hälfte gut gespielt, sie machen das 1-0, sollten eigentlich das 2-0 nachlegen und in der zweiten Hälfte mit dem ersten Rückschlag brechen die zusammen.
Jetzt haben wir Christian verloren, leider, vielleicht kommt er wieder. Thomas, es kommt ja gar nicht so selten vor, dass Italien eine große Meisterschaft verpasst. Und als wir noch jung waren, sehr jung waren, haben alle guten Legionäre damals, ich erinnere an die drei Holländer bei AC Mailand, sind nach Italien gegangen. Hat das irgendwas damit zu tun, aus deiner Sicht, dass das jetzt eben nicht mehr die attraktivste Liga der Welt ist?
Naja, als erstes mal historisch eingeordnet, hast du es ja schon richtig gesagt. Man sagt ja, Italiener scheitern in der Vorrunde oder in der Quali oder sie kommen mindestens bis ins Finale. Also es ist ja ganz selten, stimmt natürlich auch nicht immer, 98 Viertelfinale mit Pech gegen Frankreich, aber es ist natürlich schon was dran, weil sie sich im Laufe eines Turniers auch steigern können. Ob es jetzt nur die Liga ist, für mich sind die Premier League zuvorderst und dann natürlich auch die Primera Division allen anderen Ligen enteilt. Ich finde auch, da habe ich ja schon oft hier gesagt, dass die Bundesliga lange nicht mehr das Niveau hat, was wir uns immer erzählen. Aber was mir bei Italien halt auffällt, ich weiß nicht, wie es euch geht, egal welche Mannschaft du hattest, selbst die großartige Mannschaft, die 96 unter Sacchi in der Vorrunde ausgeschieden ist, weil sie sich in seinen Taktikideen verloren hat, die hatten ja Spieler, Sola, Del Piero, Totti, auch selbst 98 vorne, ein Vieri und sowas, hinten in der Abwehr, ob das ein Nesta war oder ein Cannavaro, was weiß ich nicht, sie hatten tolle Torhüter. Und wenn ich mir diese Mannschaft angucke, also ich bin ganz klar Italien-Fan, ich möchte, dass die zur WM fahren, aber welche dieser Spieler sind denn für dich außergewöhnlich, wo du sagst, boah, das ist Weltklasse, das ist europäisches Top-Top-Top-Niveau? Da sehe ich zu wenige da drin. Und irgendwie im Moment, sie haben einen schweren Gegner gehabt, das stimmt. Sie spielen jetzt gegen die eigene Playoff-Vergangenheit an. Aber wenn du nach Italien schaust, dann hast du ja das Gefühl, der Fußball liegt dort, die sind alle so depressiv, dass selbst der hemdsärmelige Gattuso und der große Buffon das irgendwo nicht mehr auflösen können. Und dieser Rhythmus, dass du nur ein Spiel hast und ein Finale vielleicht heute Mittag auch auswärts ausgelöst bekommst, das macht natürlich die Geister der Vergangenheit ziemlich groß. Also diese Mannschaft ist im Moment wahrscheinlich nur Mittelklasse plus und spielt dann auch gegen die eigene Vergangenheit an. Das ist ein bisschen das Problem.
Ja, stimme ich voll zu. Da fehlt wahrscheinlich auch uns allen ein bisschen die Kreativität oder die Idee, dass sich das entscheidend verändern kann. Was man schon merkt, ist, dass, finde ich, die Serie A in den letzten Jahren, aber natürlich auch aufgrund von Legionären, sich qualitativ gebessert hat. Weil in den 10er Jahren ist es ja stetig bergab gegangen und es ist ja mittlerweile auf alle Fälle besser geworden. Und es gibt, so höre ich, auch doch auch im Nachwuchs die ein oder andere Überlegung oder Idee, die es in den letzten Jahren auch schon umgesetzt wurde. Das heißt, es ist natürlich auch wieder eine Frage der Zeit, ob es dann vielleicht in 2, 3, 4 Jahren eben auch wieder Spieler gibt für eine Nationalmannschaft in Italien, wir könnten es ja durchaus so sagen, die würdig ist, so wie wir in Italien aus vielen besonderen Endrunden kennen.
Weil Arrigo Sacchi erwähnt wurde, das war doch ein Visionär am Ende des Tages, war ein fantastischer Trainer und Thomas, oder korrigiert mich bitte beide, aber war das nicht 1996, wo Italien unfassbar unglücklich in der Vorrunde ausgeschieden ist, wo die auch einen richtig lässigen Fußball gespielt haben.
Das habe ich ja gerade gesagt. Da hat er sich ja völlig verpokert.
Aber war nicht ein Elfmeter gegen Deutschland, den er
verkündet hat? Ja, aber das ist ja nicht die Geschichte, du Schlauberger aus Voitsberg. Sie haben das erste Spiel gewonnen gegen die Russen damals und dann hat er im zweiten Spiel 6 oder 7 Mann gewechselt. Er wollte die schonen und hat dann gegen die Tschechen das Spiel verloren. Und daher kam er überhaupt in die Situation, dass sie gegen die Deutschen gewinnen mussten. Sie haben Deutschland an die Wand gespielt. Ich glaube, Thomas Strunz, der irrt heute noch durch die Katakomben. So ist er links gespielt worden. Aber Andi Köpke hat ein überragendes Spiel gemacht und sie haben den Elfmeter verschossen. Aber das war eigentlich eher selbstverschuldet. Das wollte ich damit sagen, weil mit dieser Mannschaft mussten sie ins Finale eigentlich kommen. Und Arrigo Sacchi war dann erfolgreich mit der Nationalmannschaft, als er zweckmäßigen Fußball gespielt hat. 94 dieser Finaleinzug, ja auch mit ihm. Das war ja auch ganz knapp in der Vorrunde mit diesen 4 Punkten. Das war ja diese Gruppe, wo alle 4 Mannschaften 4 Punkte hatten. Übrigens die Norweger damals, die Leidtragenden, die glaube ich als Letzte ausgeschieden sogar noch sind. Und dann mit Last-Minute-Tor gegen Nigeria, Baggio und sowas. Da hat er auch nicht immer diesen hervorragenden Fußball spielen lassen und eins noch zur Liga. Natürlich waren damals die 3 Deutschen bei Inter und die 3 bei ARC. Aber da waren ja es gab ja viel weniger Ausländer in einer Liga. Ne? Das hat sich ja alles verändert. Ich glaube nicht mehr, dass die Liga abbildet, wie stark eine Nationalmannschaft ist.
Ja, stimmt.
Meine Frage wäre nur gewesen, warum ist Arrigo Sacchi dann nirgendwo mehr Coach geworden? Der ist doch verschwunden ist der nach seiner Nationaltrainerkarriere?
Der war ja auch nicht mehr der Jüngste dann.
Ja, okay, gut. Wie wir auch nicht. Wollen wir doch ein Wort zu diesem fantastischen...
Lippi ist auch irgendwann verschwunden dann und ist auch Weltmeister geworden.
In China hat er sich nochmal die Taschen voll gemacht.
Genau.
Okay, ja, das würde ich uns auch wünschen. Wollen wir noch ein Wort verlieren über das fantastische 6:0 der deutschen Fußballnationalmannschaft in Leipzig? Ich habe es unterhaltsam gefunden, Thomas. Ich sag dir, wie es ist. Man muss natürlich sagen, wenn die Slowakei so verteidigt, dass Nick Woltemade am 5-Meter-Raum vor, hinter und neben sich 3 Meter Platz hat, müssen sie sich nicht wundern, wenn sie ein Tor bekommen. Aber ich fand's nicht schlecht.
Ja, natürlich war es nicht schlecht, aber die Slowakei ist im internationalen Vergleich Durchschnitt. Und für mich ist das, als wenn Borussia Dortmund jetzt seit Wochen in einer veritablen Krise ist und gewinnt dann zu Hause gegen Mainz 05 6:0. Dann sagst du, ja, das ist gut, sie scheinen einen Schritt daraus gemacht zu haben. Aber das heißt für mich nicht, dass wir Weltklasse sind jetzt. Das war ein richtig gutes Fußballspiel, das soll man auch nicht kleinreden. Aber ich habe 4 Tage vorher Augenschmerzen bekommen beim Spiel in Luxemburg. Und irgendwas ist seit letztem Jahr, seit der Nations League ist da passiert. Ich sage, an einem guten Tag kann Deutschland natürlich mit jeder anderen Mannschaft mithalten, vor allen Dingen, wenn die Weltklasse-Spieler Musiala, Havertz, Wirtz, wenn die alle da und fit sind, keine Frage. Aber realistischerweise ist das schon ein Abstand gegen die anderen Mannschaften. Und was du nicht vergessen darfst, früher haben alle, die gegen Deutschland gespielt haben, Angst gehabt, oh Gott, jetzt spielen wir gegen die Deutschen. Selbst wenn wir besser sind, scheiden wir aus. Wir haben jetzt 4 beschissene Turniere hinter uns, was die Platzierung angeht. Ausnahme möchte ich noch machen. Viertelfinale zu Hause war okay, aber auch nicht mehr. Diese Angst vor den Deutschen ist erstmal weg. Und das musst du dir erst wieder erarbeiten.
Martin, hast du was gesehen davon am Montag?
Nein, das stimmt. Der Thomas hat das, finde ich, hervorragend gesagt. Deutschland spielt auch mit und hat an guten Tagen herausragende Spieler. Aber man hat nicht den Eindruck, das ist eine Maschine. Und die, wie wir vorhin gehört haben, auch wie Frankreich agiert, wie England, selbst England agiert, wie vor allem Spanien spielt. Also diesen Eindruck, den vermittelt im Moment die deutsche Nationalmannschaft. Und deswegen ist es auch eine andere Situation. Was aber nichts heißt, denn es ist eine Endrunde, es ist ein Turnier, da geht es auch um andere Faktoren. Wir wissen nicht, wer nächsten Juni, Juli fit ist, wer in Form ist und wie auch der Team Spirit ist. Ja, auch das ist ja nicht zu unterschätzen, gerade wenn du über Wochen gemeinsam bist. Also deswegen, da ist natürlich alles möglich und plus die Auslosung, die uns ja dann auch noch zeigt, nach in welchem Turnierbaum du bist. Das heißt, es sind so viele Faktoren, die dann wieder im Juni, Juli plötzlich auch Deutschland oder ein anderes Team in eine gute Position bringen können. Und das macht es ja dann auch irgendwie so faszinierend. Aber jetzt rein die letzten Jahre hat man halt nicht den Eindruck, dass da was Großartiges entstanden ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das vermittelt diese Mannschaft nicht, obwohl es herausragende Fußballspieler gibt, die großteils ohnehin dabei München spielen.
Herrschaften, was Martin und ich sind in der privilegierten Lage, Thomas Wagner auch im Bild zu sehen. Thomas Wagner hat Funktionskleidung an. Ich verstehe nicht, warum er ein Baseball-Cap der New York Yankees verkehrt rum aufhat, aber okay, vielleicht geht man so in den Schnee. Thomas, es gibt jetzt eine Schneewanderung für dich, aber das kann ja für dieses Wochenende nicht alles gewesen sein. Wann fährst du endlich mal wieder mit deiner Tochter zum Wasserball in die Niederlande?
Da redet sie heute manchmal noch drüber. Ich gehe heute am Nürburgring wandern. Ich moderiere am Samstag die zweite Fußball-Bundesliga unter anderem mit Schalke und Düsseldorf und Magdeburg, also große deutsche Traditionsvereine. Ich bin am Montag in der Glanzparade, da kannst du mich dann sehen. Und in 2 Wochen habe ich das Vergnügen, bei der Auslosung da zu sein. Und ich werde versuchen, für euch diese Kugeln so vorzuwärmen, dass es eben nicht Curaçao und was weiß ich noch, ein paar Außenseiter sind, sondern dass ihr direkt in der Vorrunde Brasilien bekommt zum Beispiel. Weil da könnte ich mir vorstellen, anno 78, da wächst wieder was heran dann einfach.
Deutschland, voll doch Deutschland.
Ja, auch das würde ich natürlich nehmen.
Moment, Thomas, du fliegst nach Washington. Du bist dann vor Ort in Washington.
Ja, überträgt. Er ist ja bei der WM, oder?
Magenta übertreibt.
Ja, eben.
Genau. Und ich mache ja Moderation Deutsches Quartier und ich mache die Auslosung vor Ort.
Ja, ist ja, übrigens kann man ja gleich Werbung machen. Tolle Experten, ne? Am nächsten Sommer. Ja,
also, wollte ich gerade sagen.
Mhm. Jürgen Klopp und
Klopp den und Müller. Gesehen. Und ich glaube, das ist noch nicht alles. Also, das ist richtig geil, muss man ehrlich sagen.
Ja, ich werde mein Telekom-Abo erst nach der WM kündigen, ist das, was ich hiermit sagen möchte. Martin? Was gibt's für dich?
Irgendwer muss ja dem Thomas sein Gehalt zahlen. Also komm,
das ist wahr.
Weil hier kriege ich ja nichts, wenn ich
hier. Das ist wahr. Da gibt's nichts, gibt's hier. Nix. Martin, was gibt's für dich am Wochenende?
Sonntag, den wöchentlichen Talk bei Talk und Tore. Und wenn es wahr ist, zumindest vorgestern war es noch bestätigt, wird Andreas Schicker kommen. Und dann schauen wir mal, was er so vorhat.
Der neue Wolfsburg-Geschäftsführer.
Lieber Jens, ich möchte eins sagen. Ich war in Deutschland in diversen Talkshows. Ich war beim Doppelpass, was weiß ich nicht, bei Sky 90. Aber der Tag, an dem Martin Konrad fragt, ob ich zu ihm in die Sendung kommen kann, das wird für mich der Höhepunkt meiner beruflichen Karriere sein. Das meine ich ganz im Ernst.
Die Einladung steht. Übrigens, Bei der Glanzparade ist auch noch niederösterreichische Zugang gewählt worden, so nebenbei bemerkt. Ja?
Das stimmt, aber das ist ja ein Ensemble von drei festen Leuten. Aber wir können natürlich mal eine Schalte dahin machen, da hast du vollkommen recht. Aber wenn du mir eine Einladung schickst, ich, also ganz ehrlich, das stellt sich bei mir einiges auf hier gerade.
Das werden wir machen. Wir müssen nur das passende Thema finden. Aber du kennst ja eigentlich vom Pappelstadion bis zur Bregenzer, wie heißt sie? Lindenwiese oder wie die damals? Birkenwiese. Du kennst ja jedes Stadion. Insofern hast du auch jede Berechtigung dabei zu sein.
Jetzt müssen wir aber schon noch abschließend wissen, wenn der Martin dich einlädt, auf welche österreichische Fußballlegende bestehst du als zusätzlichen Studiogast? Neben dir, Thomas. Wer muss dann kommen? Komm jetzt bitte nicht. Ich weiß, Hans Krankl ist legendär, aber das wäre jetzt ein kleines
Auch nicht mit seinem Vorgänger in der Wohnung in Köln. Nein, auch der nicht, oder?
Nein, das auch nicht.
Da holen wir irgendwas. Ich würde gern so ein paar alte Geschichten von damals hören, so von den 90ern oder sowas. Also ich bin ja eh ein Mann, entweder für die Abwehrspieler. Gut, das kann ich natürlich sagen, die bei Rapid, meinem Verein in Österreich, früher gut waren. Wie
Robert Petzl
und Weber, die sind ja alle schon im Fernsehen gewesen.
Also ja. Martin, ich habe es glaube ich eh schon mal gesagt, aber als ich mit Thomas nach Kitzbühel gefahren bin, war uns nach 10 Minuten nicht langweiliger, wir haben eine Herausforderung gesucht und sind den WM-Kader von Österreich 1982 durchgegangen, immer abwechselnd. Ich war schon lange fertig, hat der Thomas immer noch einen Namen nach dem anderen rausgehaut und ich habe immer, oh ja stimmt, der De Giorgi war auch dabei.
Lieber Martin, ist der Kollege, der beim 0:9 in Valencia zur Halbzeit bei 0:6 gesagt hat, hochgewinnert,
der... Naja, der Toni Pfeiffer.
Toni Pfeiffer, ja.
Toni Pfeiffer, du könntest dann den, der dich nehmen. Den fand ich ganz cool, muss ich sagen.
Naja, den gibt's. Der war auch zwischendurch bei uns oder überhaupt in verschiedenen TV-Sendern als Experte im Einsatz. Also, den gibt's natürlich. Topfit, der ist ja erst Anfang 60.
Gearbeitet, ne?
Nee, der ist bei der niederösterreichischen Sportabteilung der niederösterreichischen Landesregierung. Also der hat das gemacht. Und der war ja ein nur Austrianer quasi. Aber da könnte man abschließend noch die Geschichte erzählen, die ich immer sehr lustig finde, damit wir auch noch was zum Lachen haben. Er kommt ja aus Niederösterreich, aus einer kleinen Gemeinde und wie das eben in den 1980er Jahren so üblich war, irgendwann bei einem Spieler ist er ihm aufgefallen als Offensivspieler mit 17, 18 und dann wurde er von der Wiener Austria verpflichtet und wird dann Anfang der 1980er Jahre zum ersten Training nach Wien Favoriten, damals noch Horplatz, mittlerweile Generali Arena, und hat aber das Auto seines Bruders genommen, der ein paar Jahre älter war und der eben schon ein Auto hatte, und parkt bei der Einfahrt dort direkt neben Andreas Ogris, der auch eben zum Training gekommen ist, der damals schon eben als junge Topstar gegolten hat und also schon ein paar Jährchen voraus hatte, was die spielerischen Momente betrifft. Beide steigen aus. Er sieht den Pfeffer und sagt, erst Scherder. Das ist für die, die in Deutschland jetzt hören, das ist für die, die außerhalb einer Stadt wohnen, also eher eine Beleidigung für alle Nichtstädter. Erst Scherder, haben sie die ins Hirn? ... Und der Pfeffer hat sich nicht ausgekannt. Das Problem war, auf dem Kofferraum, am Kofferraumdeckel seines Autos, seines Bruders, war ein Rapid Wien
aufkleber. Um Gottes Willen.
Echt? Das war der Einstieg. Das war der Einstieg, seine erste Sekunde bei der Wiener Austria. Der hat gesagt, eigentlich hat er gedacht, ob er sich wieder ins Auto setzen soll, nach Hause fahren soll. Großartige Geschichte.
Das ist sehr verragend. Überragende Geschichte.
Ja. Toni Pfeffer. Herrlich. Ja. Immer, wer hätte das gedacht? Ein stilles Wasser, der Toni Pfeffer, ganz, ganz tief. Danke, Thomas.
Aber wenn ich gerade nicht gesehen habe, ist Adi Hütter. Den würde ich auch mal gern wieder sehen in so einer Diskussionsrunde.
Der kommt auch. Er hat jetzt noch ein bisschen Cool-Off-Phase, wie das so schön heißt.
Ja.
Auf Mallorca und dann hoffentlich dann wieder im Frühjahr, wenn er nicht insgesamt angreift bei einem Club, hat er gemeint, dann wird er auch wieder auftreten.
Wahnsinn, ich sehe mich mit Adi Hütter und Martin Konrad im Studio und ich werde natürlich vorher in München vorbeifahren und werde unseren treuen, den Mann, der uns groß gemacht hat, Jens Huber einladen und mit nach Wien nehmen.
So ist
es. Du könntest mir mal ins Publikum der Glanzparade einladen, aber da gibt es ja kein Publikum.
Ich werde Martin eine Gegenschalte vor der WM oder nach der Auslosung und wird bei uns auftauchen.
So ist es. Super, so machen wir das, Thomas.
Pause.
Macht's gut, ciao.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, Big Show 736, jetzt geht's doch nochmal über den großen Teich. Es geht nach Boston, im Hintergrund der frühmorgendliche Hund, zu Heiko Olderb. Guten Morgen, guten Abend, lieber Heiko.
Hallo.
Du hast dich in den letzten Tagen einfach, weil du es kannst und weil es dich auch interessiert, mit Curaçao, dem möglichen Erstrundengegner der Österreicher, beschäftigt in den USA. How come? Wie kann sich Curaçao, die, ich weiß nichts, es gibt angeblich, gibt es nicht einen Cocktail, der irgendwie...
Lou Curaçao. Und da fängt es ja schon an. Heißt es Curaçao, wie du sagst, oder heißt es Curaçao? Also ich dachte eher Curaçao, aber vielleicht liegt das auch daran, dass du noch, dass deine Zunge noch nicht so scharf ist am frühen Münchner Morgen.
Ich weiß es nicht, aber du warst doch in Rio de Janeiro zweimal, 2014 und 2016.
Hat aber mit Curaçao, obwohl das stimmt, da sprechen sie auch so ein bisschen Portugiesisch, da sprechen sie natürlich auch Holländisch, die sprechen auch ein bisschen Spanisch. Der CONCACAF-Verband, zu dem Curaçao ja gehört, weil das ist ja der Verband hier für Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Ist ja mein Beritt hier und da gibt's immer richtig schöne Geschichten. Zum einen zum Gold Cup hier, das ist ja dann der National oder die Kontinentalmeisterschaft, quasi die EM, weil da sind immer, sage ich mal, Trinidad Tobago oder Jamaika oder auch Costa Rica sind dann ja schon die Großen hier, ne? Aber da gibt's halt tolle Winzlinge, auch Fußballzwerge. Curaçao ist einer und Curaçao hat sich jetzt tatsächlich als kleinstes Land der WM-Geschichte für die WM nächstes Jahr qualifiziert. Durch ein hart erkämpftes 0:0 in Jamaika haben sie die Vorrundengruppe B gewonnen, einen Punkt vor Jamaika im Endspiel in Kingston. Großartige Stimmung da gewesen und ja, seitdem wird gefeiert. Das Spiel war Dienstagabend. Ich verfolge seitdem die Nationalmannschaft The Blue Wave, wie sie genannt wird, auf Instagram und also die feiern nur und die tanzen auch nur. Also das ist Wahnsinn. Also wir Deutschen sind ja eher hüftsteif, aber da, sobald da irgendwas erklingt, fangen die Knie, die Knöchel und die Hüften automatisch an zu wackeln. Die haben da, sind auf dem Bus da über die Insel gebracht worden, haben im Flieger gesungen, ganz, ganz tolle Bilder und ja, ist sicherlich überraschend, sage ich mal, wenn man jetzt denkt, oh, so ein kleiner Staat, Curaçao, aber machen sich natürlich die Niederlande, zu denen sie ja gehören, zum Vorteil, genauso wie auch Suriname zum Beispiel, weil so, bis auf...
Nicht.
Ja, also... Naja, also jetzt müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben.
Aber hilf mir bitte, weil ich wollte gerade fragen, wo spielen denn die Spieler von Curaçao? Ich meine, die eigene Liga wird nicht gut genug sein, dass sie, nennen wir im Starter.
Naja, aber du weißt ja, dass Suriname, dass ja, das Curaçao, Aruba, Bonaire, all sowas, die haben ja alle, gehören ja alle oder gehörten mal zu den Niederlanden oder wurden ja von den Niederlanden entdeckt einst. Und Suriname lasse ich jetzt mal außen vor, aber weil die sich erst noch qualifizieren müssen, die können es auch noch. Es gibt mir noch ein Playoff-Turnier in Mexiko im März mit 6 Mannschaften. Da werden noch 2 Tickets vergeben und da ist Suriname und Jamaika sind da unter anderem dabei und auch Neukaledonien. Großartig, noch so ein schöner Name. Aber jetzt, hier ging es darum, beim CONCACAF-Verband waren ja die USA, Mexiko und Kanada als WM-Gastgeber gesetzt und das sind ja eigentlich in Anführungsstrichen die großen drei hier und die waren also in der Quali schon mal raus und das hat natürlich die Tür für die kleineren oder die ganz kleinen aufgemacht und Haiti zum Beispiel hat sich auch qualifiziert, erstmals seit 1974 wieder. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, Manu Sanon, ein Nationalheld auf Haiti und zwar damals hatte sich Haiti
hat das
als
Tor gegen, hat er ein Tor geschossen?
Der hat sogar 2 geschossen.
Was gegen Italien?
Genau, im Eröffnungsspiel gegen Dino Sof. Das war schon interessant, aber viel oder mindestens ebenso spektakulär war das. Damals hießen die Favoriten Mexiko und Trinidad und Tobago im CONCACAF-Verband und es gab nur ein Ticket für den CONCACAF-Verband und das hatte sich Haiti geholt. Und Haiti spielte dann das Eröffnungsspiel in München gegen Titelverteidiger Italien. Und Dino Sof, der hatte bis dahin, ich glaube, mehr als was, 12 Spiele
war
der
ohne. Es war 1000 Minuten, mehr als 1000 Minuten.
Genau, ich glaube 1440 Minuten oder so, war der ohne Gegentor geblieben. Und die anderen Vorrundengegner, meine ich, hießen Argentinien und Polen.
Und in den Medien war nur die Rede, auch welcher polnische oder argentinische Stürmer wird wohl Dino Sofs Serie beenden. Und es war keiner von denen, weil Manu Sanon halt schon im Eröffnungsspiel, ich glaube Italien oder andersrum, Haiti hat 4-2 verloren, aber er hat 2 Tore geschossen, meine ich, auf jeden Fall 1. Und dadurch ist er Nationalheld geworden, ist bis heute die einzige WM-Teilnahme von Haiti geblieben. Aber ich schweife ab. Also jetzt ist Haiti wieder dabei, dann hat sich auch noch Panama das Ticket geholt, aber die Geschichte ist halt Curaçao. Und Curaçao gehörte bis 2010 noch zu den niederländischen Antillen, zusammen mit Aruba, mit Bonaire, St. Maarten und sowas. Und sind seitdem aber ein autonomer Staat, der zu den Niederlanden gehört. Und jetzt wirst du vielleicht, oder sag mal, wir kennen ja viele, oder ich sag mal so, Jens, du kennst wahrscheinlich mehr Spieler, Fußballspieler, Weltklasse-Spieler, die Wurzeln in Suriname oder auch in Curaçao haben, als du denkst.
Ruud Gullit, genau. Frank Rijkaard wahrscheinlich.
Genau.
Clarence Seedorf, würde ich sagen.
Ja, ja.
Also gut, es ist natürlich jetzt absolut klischeehaft, dass ich die Dunkelhäutigen.
Aber das ist so.
Darf man Dunkelhäutigen noch sagen? Ja.
Also Ruud Gullit ist in Suriname. Ich schweife kurz ab. Wir gehen jetzt von Curaçao nach Suriname wieder, aber es ist dieselbe Geschichte, sage ich mal. Ist sogar in Paramaribo in der Hauptstadt geboren worden. Dann gab es auch noch Patrick Kluivert zum Beispiel, Edgar Davids, aktuell gerade Virgil van Dijk und Patrick Kluivert. Dessen Mutter kommt aus Curaçao. Der hat sich damals, also der hätte auch, sag ich mal, für Suriname spielen können. Aber damals war das halt noch nicht so. Und die waren halt alle ja gut genug, ne? Um sich für die A-Nationalmannschaft der Niederlande um es da zu schaffen. Aber die Spieler, die jetzt von Curaçao und auch von Suriname sind, sind alle in den Niederlanden geboren worden, haben aber Eltern oder Großeltern in Curaçao. Und die haben natürlich alle mal davon geträumt, für die niederländische Nationalmannschaft zu spielen. Die sind halt die ganzen, Jugendakademien, die ja für ihre tolle Jugendarbeit bekannt sind, durchlaufen. Die haben sämtliche Jugend- und Junioren-Nationalmannschaften haben die mitgemacht bei den Niederlanden. Nur nach ganz oben hat es halt nicht gereicht. Und dann haben sie sich irgendwann entschieden, okay, dann spielen mich halt für Curaçao. Und also wie du schon richtig sagtest, aktuell spielt kein einziger in der nationalen Liga, sondern die spielen in England, die spielen in Belgien, in der Türkei, in der Schweiz, in den Niederlanden natürlich, in Saudi-Arabien, Spanien. Und einer, Jordi Paulina, spielt sogar für Dortmund 2 in der Regionalliga West.
Ja gut, das klärt natürlich einiges auf. Das ist ja dann im Grunde genommen so, wie wenn man sagt, ich glaube, der Vater von Game of Thrones ist auf Tahiti geboren, bin mir nicht ganz sicher. Aber dann würde man halt sagen, okay, im Davis Cup plötzlich ist Tahiti stark, weil Mofis es nicht ins französische Team geschafft hat und für das Geburtsland seines Vaters spielt.
Es gab auch mal als Guadeloupe irgendwann hier mal, ich glaube in meinem ersten Jahr hier, 2007, da war beim Gold Cup, tauchte Guadeloupe auf, französisches Überseedepartement, Spielertrainer Jocelyn Anglomar, früher ja auch französischer Nationalspieler gewesen. Und die sind damals, glaube ich, überraschend bis ins Halbfinale gekommen. Und dann haben die mal angefangen zu suchen, oh, wer hat eigentlich doch Verbindungen zu Guadeloupe aus der französischen Nationalmannschaft? Und dann hieß es mit mal, Thierry Henry war da. Ich glaube, David Trezeguet auch, Lilian Thuram. Also da hätten die auch schon, sage ich mal, eine richtig gute Mannschaft aufbieten können. Aber zurück zu Curaçao. Weißt du, wer Trainer ist? Der Star dieser Mannschaft ist der Trainer und den kennst du auch garantiert, weil du kennst sicherlich keinen einzigen Spieler, aber den Trainer kennst du auch. 78 Jahre. 78 Jahre.
Dick Advokat.
Genau.
Ist es nicht
Dick Advokat? Ja. Absolut. Dick Advokat, 78 Jahre. Seine 8. Station als Nationaltrainer. 94 hatte er die Niederländer zur WM geführt und 2006 die Südkoreaner. Und jetzt aber mit Curaçao. Das ist ein ganz großer Coup gewesen. Und er wird somit der älteste Trainer bei einer WM sein und Otto Rehhagel ablösen. Der war 2010 als griechischer Nationalcoach 71 Jahre in Südafrika und jetzt wird Dick Advokat nächstes Jahr als 78-Jähriger hier mit Curaçao antanzen.
Okay, kurze Live-Recherche habe ich gemacht. Der Vater von Game of Thrones ist nicht in Tahiti, sondern wie von dir eigentlich geahnt auf Guadeloupe geboren.
Siehst du?
Gut.
Siehst du?
Ja, Ja. Okay, das kannst du jetzt, ich habe gleich auch noch eine NHL-Frage, aber kannst du oder können wir irgendwie nachvollziehen, dass jetzt der Nationaltrainer der Italiener, Gennaro Gattuso, sagt, naja, schon ein bisschen komisch, welche Nationen da teilnehmen und für Europa ist es so eng. Jetzt finde ich, Europa hat eh mehr Plätze bekommen. Ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen zwischen der Freude darüber, dass so ein unter Anführungszeichen exotisches Land wie Curaçao da teilnimmt. Auf der anderen Seite wäre es natürlich ein Jammer, wenn Dänemark und Italien, gerne auch die Türkei, nicht zur WM führen. Wie siehst du das, Heiko?
Ja, aber dazu ist ja nun mal die Qualifikation da. Also ich muss sagen, ich finde es auch übertrieben, dass der CONCACAF-Verband jetzt mindestens 6 Plätze bekommt und im besten Fall sogar 8. Nämlich dann, wenn sich Jamaika und Suriname noch beim erwähnten Playoff-Turnier durchsetzen. Das ist für diesen Verband, von dem, ich glaube, Costa Rica war mal im Viertelfinale. Aber ansonsten, also das beste Abschneiden war ein Viertelfinale bei einer WM. CONCACAF hat null Einfluss auf irgendeinen WM-Ausgang. Das ist natürlich viel zu viel, da gebe ich denen recht. Kommt natürlich, aber ist oder der Tatsache geschuldet, dass halt schon mal 3 WM-Tickets weggehen für die 3 Gastgeber. Und natürlich ist Curaçao eine tolle Geschichte, eine exotische Geschichte, genauso wie es die Kapverdischen Inseln sind, genauso wie es Island mal war. Wen gibt's noch? Haiti ist jetzt auch wieder schön. Aber das ist alles.
El Salvador. Kannst du dich erinnern? Ich glaube
1982. Natürlich, 82. El Salvador. Ja, 10:1 gegen Ungarn. Absolut, Ungarn, ja. Es gab ja auch schon Panama, aber die haben auch damals 2018, meine ich, 6:0 gegen England verloren. Trinidad und Tobago damals mit Dwight York waren ja in Deutschland. Oder auch Togo mit Otto Pfister damals, die waren 2006 dabei. Und ja, das sind natürlich Farbkleckse, aber, und das ist schön. Und ich mag diese Geschichten auch, aber trotzdem ist das dann letztlich, also so Curaçao, die werden keinen Einfluss haben, die werden, nehme ich mal an, die Vorrunde nicht überstehen, aber die werden sicherlich Farben und sangesfreudige Fans mitbringen.
Okay, gut, ja. Und Österreich wünscht sich Curaçao, wobei das ist ganz schwierig, glaube ich, weil dann bist du dermaßen Favorit, da kann man eigentlich fast...
Ja, das weiß ich nicht, Jens. Also ich sage mal, lass mal Curaçao gegen Österreich am 19.
In Dallas.
Dallas ist ja überdacht. Aber lass sie in Miami spielen oder in Kansas City. 32 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, kein Spaß. Schwenker zur NHL. Wo ich finde, also du weißt ja, ich schaue da jetzt nicht so, überhaupt nicht so genau drauf wie du, aber ich finde, in der NHL ist es schon so, dass irgendwie diese Staffelübergabe von einem Superstar zum nächsten eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben jetzt noch nicht so oft, ich glaube, natürlich hast du ihn schon mal erwähnt, weil du den breiten Überblick gibst, aber what's the deal about Connor Connor Bedard, was ist der Nächste nach Connor McDavid oder ist er nicht ganz so gut? Weil das Wenige, was ich mitbekomme, sagt mir schon, okay, das funktioniert jetzt reibungslos. Wenn McDavid irgendwann mal nicht mehr da ist, dann haben wir oder hat die NHL schon den nächsten Superstar mit Connor Bedard etabliert.
Das ist eine schwierige Frage, weil du hast ja noch, sage ich mal, die Generation davor. Sidney Crosby und Alex Ovechkin, die spielen ja auch noch. Und dann hast du, wenn du so willst, ich glaube, Connor McDavid ist ja noch mal eine Ausnahme. Also der ist ja noch, wird ja als, ich habe nie den Begriff Jahrhunderttalent bei Sidney Crosby gehört, bei Ovechkin und auch bei Connor Bedard weiß ich gar nicht. Da war halt interessant, dass der als 13-Jähriger schon mit NHL-Profis im Sommer trainiert hat, in Vancouver damals. Aber du hast halt Leon Draisaitl, du hast Nathan MacKinnon, der mir immer viel zu kurz kommt. Aber ich sag mal so, in den deutschen Medien sowieso, da schwimmen wir ja eher an der Oberfläche. Ich weiß auch nicht, ob wir hier die Zeit haben und den Platz so richtig tief reinzugehen, ob da das Interesse bei den Hörern vorhanden ist. Aber klar, mittlerweile ein Connor McDavid ist auch schon 28. Aber wenn du sagst, Connor Bedard, der ist jetzt in seiner dritten Saison. Erste Saison war okay. Du landest natürlich immer als First-Round-Pick oder als Number-One-Overall im Keller, ne? Und musst, sag ich mal, dich erstmal an die Niederlagen gewöhnen und musst dann auch, wenn du für einen Verein wie Chicago spielst, dich daran gewöhnen, dass das Medieninteresse sehr groß ist. Aber du hast, also zweite Saison war schwach von Bidar oder unauffällig, sagen wir mal so. Schwach ist das der verkehrte Begriff. Jetzt scheint er gut in den Tritt gekommen zu sein. Die haben auch einen neuen Trainer. Generell ist Chicago auf einem guten Weg, aber da sind viele andere noch. Max Celebrini, vergangenes Jahr die Nummer 1 gewesen mit San Jose. Jetzt schon absolut das Gesicht, hat 12 oder 13 Tore. Da sind viele. Matthew Schaefer war jetzt die Nummer 1, spielt bei den Islanders als 19-Jähriger sofort gesetzt, ist der Einzige, der es aus dem diesjährigen Jahrgang geschafft hat und Wahnsinn, kriegt da seine Powerplay-Zeit alles. Also ich glaube, da sollen wir uns nicht nur auf einige Namen so alle 8 bis 10 Jahre mal konzentrieren, sondern da sind wirklich ganz, ganz viele und die Frage ist jetzt schon, ob diese Leute, halt ein Max Celebrini, ein Matthew Schaefer, ich weiß gar nicht mehr, wer war vor 2 Jahren die Nummer, vor 3 Jahren die Nummer 1. Aber das scheint so, wie sagt man so schön, eine smooth Transition zu sein. Und ob da die nächste Generation jetzt schon da ist. Also, und da reden wir jetzt nicht mehr über Crosby oder Ovechkin, sondern ob halt wirklich ein Connor McDavid, ein Dreiseitel, Austin Matthews, Nathan MacKinnon, ob die jetzt wirklich noch so überragend sind, was sie natürlich sind, aber da muss man jetzt nicht gucken, werden eigentlich deren Nachfolger, weil die sind schon da und was auffällt wirklich, die brauchen immer weniger Zeit, um sich hier anzupassen, um reinzufinden in die Liga und um auch wirklich großartig zu spielen und in jungem Alter in ihren Verein Führungspositionen zu übernehmen und ja, wie gesagt, im zweiten, dritten Jahr schon absolute Leistungsträger zu sein und auf dem Weg dazu sind, Gesichter dieser Liga auch zu werden.
Hm. Gesichter der Liga, immer schwierig. Also Leon würde ich mittlerweile erkennen, du natürlich sowieso.
Das Schöne ist aber auch bei diesem, und das kommen wir wieder zu dem zurück, also ich hatte sagte ja eben schon, Connor Bedard, wenn so einer, oder sagen wir so, Connor McDavid in Edmonton, ist ja Katastrophe für einen jungen Mann in Kanada, der Hoffnungsträger. Wenn du dann Connor Bedard in Chicago, auch großer Medienmarkt, Eishockey Traditionsverein, große Erwartung. Aber wenn du dann in San Jose landest, wie Max Celebrini, da kennt ihn keine Sau, der kann in Ruhe wachsen, da ist vom Publikum weniger Druck. Das ist natürlich ideal. Oder wenn so einer in Florida oder Dallas landet oder so, ebenso. Und das ist, glaube ich, ganz gut auch für die, dass die dann auch wirklich von der Öffentlichkeit, von den Medien, dass denen Zeit gegeben wird und dass da nicht 16, 17 Mikrofone nach jedem Training, nach jedem Spiel in deren Gesicht hängen und was war hier los, was war da los? Du bist doch hier der große Hoffnungsträger, warum lieferst du nicht? Noch nicht als 19-Jähriger, wie es zum Beispiel dann in Kanada der Fall wäre, ne?
Okay. So, Schmieder heute nicht verfügbar, weil er wahrscheinlich schon, Heiko, sich akribisch vorbereitet auf den großen Schlager.
Auf Thanksgiving.
Am 20. November. Thanksgiving, okay, das auch, aber wahrscheinlich, weil er sich vorbereitet auf LAFC gegen die Vancouver Whitecaps. Am Wochenende, ist es so?
Genau, am Samstag, am Sonntag, genau, ausverkauft. 50 oder sind sogar 56.000 in Vancouver. Ja, also großartig, wirklich ganz, ganz toll. Freut mich und ich bin mal gespannt. Wir haben ja neulich schon mal angedeutet, ne, 2 Wochen Pause, was es jetzt sind. Mal sehen, wie Müller da rauskommt und ab jetzt geht's richtig los. Ab jetzt zählt, weil erste Runde war ja noch gegen Dallas, Best of 3. Ab jetzt ist Verlieren verboten, weil one and done, absolut, do or die.
Ja, gut, aber Thanksgiving nur, damit wir es nicht durcheinander bringen, erst nächste Woche, oder? Ist nicht heute.
Genau. Nein, okay. Nächste Woche. Ist ja immer am 4. Donnerstag im November. Im Jahr, aber Shampoos ist wahrscheinlich jetzt schon den fettesten Truthahn Kaliforniens suchen.
Jagen, bitte nicht nur suchen.
Jagen, genau. Ja. Der fängt mit der Hand, genau. Mit der Hand, mit der eigenen Hand dreht er ihm den Hals um.
Kein schönes Bild, aber wenn es jemand schafft, dann Schmiedi. Danke, Heiko. Kurze Pause in der Big Show 736.